ich glaube schon, dass ihr klar war, dass das ein Schritt ist, den sie nicht widerrufen kann. Es gibt keinen Zurück. Es wurde angesehen, als würde man desertieren und das wurde mit dem Tode bestraft. Für sie war das der Moment, wo sie alles auf eine Karte gesetzt hat.
Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen hier bei Plus Eins. Da geht es ja um das, was uns Menschen ausmacht, um Freunde, Familie, Beziehungen, aber eben auch um Begegnungen und Brüche im Leben. Und in dieser Folge, da geht es um eine Frau, deren Stimme Sie hier hören.
Do you see yourself as a terrorist?
No, of course not. Of course not.
Of course not. Die Frau, die wir hier hören, das ist Tanja Niemeyer, eine Niederländerin, die sich mit Anfang 20 den Guerillas der FARC in Kolumbien angeschlossen hat. Sie wurde dadurch weltberühmt. Für die einen ist sie naiv, idealistisch und in die Fänge der Guerilla geraten, ohne zu wissen, was sie da eigentlich genau tut, worauf sie sich einlässt. Für die anderen ist sie eine kaltblütige Terroristin. Bei mir im Studio ist jetzt der Filmemacher Marcel Mettelsiefen. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Du hast Tanja Niemeyer für deinen Film Tanja, Tagebuch einer Guerillera porträtiert. Wie bist du auf sie gestoßen? Wo kam so die Initialzündung für diesen Film her?
Es war 2014, als ich sie kennengelernt habe. Ich war damals noch Fotograf und ich habe lange als Fotojournalist gearbeitet. Und 2014 wurden wir vom Spiegel beauftragt, nach Kuba, nach Havanna zu fahren. Da war nämlich die Friedensverhandlung zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC. Und Tanja war Teil der FARC-Delegation. Und wir kamen dort an und ziemlich schnell fiel diese Holländerin auf. Die wurde von der FARC-Delegation jeden Tag fast ritualmäßig vor das Mikrofon gestellt, weil sie wussten, dass das funktioniert. Sie war anders als alle anderen, die war blond, sah gut aus, konnte sich sehr gut verkaufen und ziemlich schnell haben wir gedacht, wer ist diese Dame? Und so habe ich das erste Mal sie kennengelernt, habe ein Buch über sie gelesen von Jorge Botero, der kommt in dem Film jetzt dann auch vor. Und das Buch liest sich wie ein Skript für einen absoluten Abenteuerfilm. Und ich dachte, okay, über diese Frau muss ich etwas machen. Ich hatte damals schon angefangen, Dokumentarfilme zu machen. Und es dauerte dann aber doch fast 4 Jahre, bis wir 2018 dann letztendlich sie davon überzeugen konnte, dass ich sie mal eine Weile lang begleite und einen Film über ihr doch sehr abenteuerliches Leben machen kann.
Genau, also du hast sie gefragt, sie hat zugestimmt, die Dreharbeiten fanden dann also eben in Kolumbien statt, du hast sie mehrfach interviewt, sie erzählt an einer Stelle, wie das kam, wie sie, die in einem kleinen Dorf in den Niederlanden aufgewachsen ist, eigentlich immer weg wollte.
I grew up in Denikam, which is a very small village. I think that really small villages are pretty much the same in the whole world. There's a saying in Colombia that goes something like a small village, a big hell, you know? I was very fed up in that little village. People just grow up there and die there, you know? I wanted to see something else. I read in the university newspaper that some school in Colombia was looking for an English teacher. I went to the embassy to get my visa for Colombia. And they told me, did you know that in Colombia there's a civil war?
Also durch einen Zufall entdeckt sie im Grunde so eine Annonce, da werden Englischlehrer in Kolumbien gesucht. Und sie entscheidet sich hinzugehen und sie weiß aber zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nichts über diesen Bürgerkrieg. Marcel, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zeitlich einordnen, wie ist denn die Situation in Kolumbien Anfang der 2000er Jahre, als damals ja Tanja als junge Studentin wirklich in Bogota aus dem Flugzeug steigt und eigentlich von nichts eine Ahnung hat.
Genau, sie steigt in Bogota aus und fährt dann nach Pereira, das ist im Norden. Das ist noch viel provinzieller. Und in Pereira fängt sie an, als Englischlehrerin zu arbeiten und findet dann letztendlich diese harte Realität, das nicht nur typisch für Kolumbien, sondern für ganz Lateinamerika ist, dieser himmelschreiende Unterschied zwischen Arm und Reich. Und geschockt, und da sicherlich auch so ein bisschen der Vorwurf des naiven Mädchens, geschockt von der harten Realität on the ground, wie man es so immer sagt, fing sie sich an, Fragen zu stellen und das ein bisschen zeitlich und historisch einzuordnen. In den 2000er Jahren währte dieser Bürgerkrieg schon fast 50 Jahre. Und die FARC, die aus einer Befreiungsbewegung in Lateinamerika entstanden ist.
Ach, aus den Bauern, ne?
Von den Bauernbewegungen, ja. die einfach die Ungerechtigkeit anprangerten und versuchten, auch Rechte für die Bauern zu erkämpfen. Dieser sicherlich ehrenhafte Ansatz hat sich über die Jahre und Jahrzehnte dann irgendwann doch korrumpiert. Und der große Vorwurf ist, dass vor allem Terrorattacken wie Bombenlegen, wie Massenentführungen haben in der öffentlichen Meinung das Ansehen der FARC über die Jahrzehnte schrumpfen lassen und vor allem auch der Drogenverkauf von der FARC.
Da war das in den 2000er Jahren auch schon so, dass die Stimmung in der Bevölkerung ganz schön gekippt war?
Absolut. Und ich glaube, das ist vor allem seit der Zeit von Pablo Escobar, Anfang der 90er Jahren, ist die Stimmung gekippt. FARC, man sagt ja immer so, die Revolution ist ihre eigenen Kinder. Wenn eine Revolution, eine ehrenhafte Sache zu lange dauert, dann ist sie anfällig, falsche Wege zu gehen. Und das ist da auch passiert. Insofern, sie kommt in eine Zeit in Kolumbien an, wo man eigentlich schon es hätte besser wissen müssen, dass sie jetzt dass sie zwar immer noch sagen, sie würde der armen Bevölkerung helfen wollen, aber viel und oft hat genau diese arme Bevölkerung auch unter der Gewalt der FARC gelitten.
Sie selbst kommt so ein bisschen, muss man sagen, aus dem Mustopf und kriegt im Grunde von einer Kollegin, von einer Mathelehrerin an ihrer Schule erzählt, was die FARC überhaupt ist und macht.
Social inequality in Colombia was very shocking for me. The almost two worlds totally torn apart, you know? Everything for me was a class struggle. The people against the oppressors, the political class, the elites in this country.
Also man hört hier im Hintergrund Archivmaterial, eben diesen schrecklichen Bürgerkrieg, der da ja schon so lange tobt, wie du gerade auch erzählt hast. Sie erzählt, die Tanja, dass die soziale Ungleichheit sie eben kolossal schockiert hat und dass sie diesen Klassenkampf so deutlich sieht, das Volk gegen die Unterdrücker. Also sie denkt ja wirklich durchaus politisch zu diesem Zeitpunkt. Hat sie, würdest du sagen, einen politischen Background, den sie aus Holland mit importiert hat?
Ja, die hatte in der Uni, hatte sich einer anarchistischen Gruppe angeschlossen und hat Flugblätter verteilt. Aber es war, ich glaube, so ein bisschen die Sturm- und Drangzeit jeder Europäerin. Die Zeit bin ich auch durchgegangen. Aber das ist das Spannende. Es ist dann nochmal ein großer Unterschied, ob man sich dann dem bewaffneten Kampf anschließt oder nicht. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, den Tanja halt gemacht hat.
Allerdings, also zunächst engagiert sie sich bei einer NGO und merkt da, dass sie als Ausländerin viel bewirken kann, dass sie zum Beispiel die Bevölkerung vor Angriffen paramilitärischer Gruppen schützen kann, wenn sie mit ihrer Gruppe vor Ort ist. Aber das reicht ihr eben nicht. Sie vernetzt sich mit den Guerilleros der FARC.
I don't believe that much in social projects or NGOs or stuff like that. I think it's important that people have the opportunity or the possibility to take up arms if they are being misused by the government. You know, I think it's a right. If a government becomes a tyranny, it has to be through weapons because it's not going to happen in another way. That was like the way I was thinking by then. I thought if we take over power, that could be an example for other countries and maybe that will change the world, you know? That's quite naive, but you have to start at some place, you know, and that place for me was Colombia.
Ja, da steckt wirklich eine Menge drin in dieser Aussage. Also sie sagt, dass sie nicht so sehr an NGOs, an soziale Projekte dieser Art glaubt, dass sie stattdessen wirklich dem bewaffneten Kampf in bestimmten Situationen zustimmt, ihn für sogar nötig hält, um, wenn eine Regierung zu einer Tyrannei geworden ist. Und sie glaubt, dass die Machtübernahme der Guerillas vielleicht, also sozusagen damals, jedenfalls glaubt sie, das war vielleicht naiv, aber dass sie daran geglaubt hat, dass da so eine Art Domino-Effekt entstehen kann, dass von Kolumbien aus dann auch wirklich solche Strukturen überwunden werden können durch einen bewaffneten Kampf. Wie sieht dieses frühe Engagement bei der FARC aus?
Bei Tanja sah das so aus, dass sie erst einmal, dadurch, dass sie Ausländerin war komplett nicht kolumbianisch aussieht, genutzt wurde, dass sie Sperraktionen machen musste. Und zwar in Bogotá, in der Uni. Und da ist sie sehr vage geblieben. Und ich glaube nicht, dass ich als Filmemacher auch, dass meine Aufgabe war, rauszufinden, was sie konkret an strafbaren Handlungen getan hat. Insofern bleibt es auch im Film vage. Sie war involviert in urbanen Terrorismus, der dann auch letztendlich dazu geführt hat, dass sie die Stadt verlassen musste und sich entscheiden musste, ist das für mich der Zeitpunkt, wo ich dem ganzen Projekt Guerilla den Rücken kehre und zurück nach Holland gehe oder ob ich meinen Reisepass verbrenne und mich in den Dschungel hineinbegebe, um mich ganz der Sache anzuschließen. Und sie hat sich dafür entschieden. Sie ist in den Dschungel gegangen und zwar für 10 Jahre.
Und wie das diese Entscheidung sich für sie selbst angefühlt hat, das klingt so.
The whole structure was burnt. They told me, well, the majority of us is going to the jungle. What do you want to do? And I was like, well, I don't want to be disconnected from you. So I will go with you to the jungle.
Und deswegen beschließt sie also wirklich in den Regenwald zu gehen. Und das sind auch Bilder in diesem Film, die sind ja wahnsinnig eindrucksvoll. Das ist ein Leben, das wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Ist ihr damals eigentlich klar, worauf sie sich einlässt?
Ich glaube schon, dass ihr klar war, dass das ein Schritt ist, den sie nicht widerrufen kann. Sie wusste, dass man einmal drin, es gibt keinen Zurück. Es wurde angesehen, als würde man desertieren und das wurde mit dem Tode bestraft. Insofern für sie war das der Moment, wo sie alles auf eine Karte gesetzt hat. Und ich glaube, die immer suchende Tanja, ich glaube, sie ist nach wie vor auf der Suche nach sich selbst und nach dem Zweck. Das war in dem Moment, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, glaubte an die Weltrevolution. Es muss man auch ihr zugutehalten. Es war ein Moment gerade 99, 2000, wo die FARC stark war und es wirklich eine Möglichkeit bestand, dass sie es schaffen könnte, diesen langen Kampf zu gewinnen. Aber dann war der 11. September 2001 und dann kamen die Amerikaner mit ins Spiel und das war der große
Game Changer,
mit dem sie nicht rechnen konnte und der alles verändert hat.
Ja, der Reihe nach erstmal vielleicht nochmal, wie sie sich daran erinnert, als sie im Regenwald ankam.
I remember when we arrived there that I was given 2 uniforms. I was given rubber boots. I was given a machete, which is like a big knife you have to cut trees with, and they gave us a mosquito net. People used to think that Holland is a place in Colombia and asked me, why do you speak so strange? It was my first experience living in a community.
Ja, interessant. Also sie wird da sofort ausstaffiert mit allem, was man so braucht. Uniformen, Gummistiefel, Moskitonetz. Und das finde ich hochinteressant, sie erfährt zum ersten Mal, was Gemeinschaft heißt. Und das scheint mir auch wirklich einer der großen Schlüsselmotivationen. Ne? Wie erlebt sie diese erste Zeit im Regenwald?
Genau, das war immer wieder das, was sie wiederholt hat. Sie kommt aus einer zerrütteten Familie. Der Vater war ein ziemlich gläubiger Mann, der glaube ich, emotional nie das bei ihr auslöste, was man vielleicht mit Familie und mit Heimat, mit der heilende Ort assoziiert. Sie hatte ein konfliktives Verhältnis, aber doch liebevolles Verhältnis zu ihrer Mutter. Aber ich glaube, es war immer diese Suche nach des Ankommens, nach einer Familie, nach Geborgenheit und nach Community, das, was sie hier sagt. Und das fand sie dort, gepaart logischerweise mit einem politischen Ziel. Und ich glaube, das ist das, was sie dann sehr romantisierend als die Haupt Motivation immer wieder hervorhebt, obwohl sie ja dann anfing auch zu zweifeln.
Mhm. Genau, und das ist also auch ein ganz interessanter Teil, dass sie da ja so an einer Stelle auch sehr, sehr ambivalent wird. Also einerseits ist es genau wie du sagst, dass sie diese große Gemeinschaft erlebt, dieses Aufgehobensein, und das ist ja auch filmisch sagenhaft gut nachvollziehbar. Da wird ja richtig gehend Kabarett gespielt im Dschungel, da gibt es gemeinsames Amüsement, da wird gefeiert. Das ist also wirklich so eine Art Familienersatz. Auf der anderen Seite erlebt sie auch Seiten, mit denen sie überhaupt nicht mitgehen kann. Wie würdest du schildern, gerade was diese Schattenseiten angeht oder das, was ihre Zweifel so nähert? Was ist das?
Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Sie beschreibt ziemlich am Anfang, von wo sie aus flieht, vor was sie flieht. Und das ist die Enge eines Dorfes in Holland. Und sie begibt sich dann in eine noch viel engstirnigere,
hermetische
Blase und voll. Struktur. Und zwar eine lateinamerikanische, wo auch wenn man sagt, die FARC, wo es Kämpfer und Kämpferinnen gibt, man eine Gleichberechtigung hat und man gemeinsam kämpft, zwei Geschlechter, ist es nach wie vor eine sehr machistische Struktur. Und genau darüber regt sie sich auf und schreibt Tagebuch. Ein sehr intimes, sehr, wo sie sich auslässt über die Frage, war das die richtige Entscheidung? Und wo sie sehr große Zweifel hat, dass sie das durchziehen kann und vor allem, dass wenn diese Weltrevolution von diesen Menschen erreicht wird, werden sie so viel besser sein als das, was wir jetzt haben.
Und diese Tagebücher, wo sie sich also selbst offenbart, die werden eine große Rolle auch in ihrem Leben spielen, denn es gibt einen Moment, da wird ihr Camp überfallen, beziehungsweise es kommt also zu Auseinandersetzungen und die Gruppe muss dieses Camp von jetzt auf gleich verlassen, und in diesem zurückgelassenen Camp verbleiben auch ihre Tagebücher. Und die werden dann 2007 von einer Journalistin gefunden und veröffentlicht. Und plötzlich weiß die ganze Welt von dieser Niederländerin, die sich der FARC angeschlossen hat. Aber auch die FARC weiß, was diese Niederländerin wirklich über die Gruppe denkt. Vielleicht hören wir hier nochmal einen Ausschnitt aus dem niederländischen Fernsehen aus dieser Zeit.
Eine niederländische junge Frau vecht mee mit der kolumbianischen Rebellenbewegung FARC, eine marxistische Rebellenbewegung.
De Colombiaanse krant Al Tiempo publiceerde onderdelen van het dagboek van Eileen, haar schuilnaam bij de FARC. Haar echte naam is Tanja Nijmeijer en ze komt uit Denenkamp.
Das ist so niedlich, dieses Denenkamp. Ja, welche Konsequenzen hat das für Tanja? Was verändert sich für sie?
Ja, ich glaube, das ist genau dieser Moment ist so entscheidend für ihr Leben, aber letztendlich auch das, so hatte ich meinen Film strukturiert, zu sagen, hier ist ja immer die Frage, wer entscheidet, was du bist? Ob eine Terroristin oder vielleicht das naive Mädchen? Als das Tagebuch gefunden wird, wird sie noch als das naive Mädchen beschrieben, das sich romantisch verblendet, der großen Sache anschließen will. Und dann jetzt, wo sie wirklich merkt, dass sie doch, dass nicht alles so grün ist und so sauber ist und so schön ist, wie es am Anfang wirkte, diese Zweifel äußert, diese Zweifel kommen ans Tagelicht und jeder geht davon aus, dass sie bestraft werden wird. Und plötzlich hört man nichts mehr von ihr. Über 3 Jahre weiß man nichts mehr und man geht davon aus, dass sie mit dem Tode bestraft wurde. Die Familie, die Mutter, die Eltern, nichts, kein Lebenszeichen, und man macht sich Sorgen, und deswegen Tanja, die traurige Geschichte einer selbsterklärten Revolutionärin, ist von allen als armes Mädchen, die nicht wusste, was sie tat.
Das beschreibt sie selbst auch nochmal sehr schön in Erinnerungen an diese Zeit.
The diaries came out and the world and Colombian government and everybody was like, oh, that poor girl. She was so naive. She had her ideals. And now she's totally disappointed in the guerrilla forces and she's being maltreated by her commanders. They were getting as far as saying that I was kidnapped, you know? And I think in Colombian public opinion, I became the poor girl that was kidnapped.
die ganze Welt sieht in ihr so das arme Opfer. Und das ist ja eine Rolle, die ihr aber in der Zeit überhaupt nicht schmeckt. So möchte sie überhaupt nicht dargestellt werden. Das ist auch gar nicht, was sie fühlt. Die Guerilla-Gruppe hat sich ja wirklich erstmal sehr von ihr distanziert. Sie wird, man muss auch sagen, thank God, nicht bestraft. Sie hätte sehr wohl an dieser Stelle, glaube ich, als Verräterin, als Dissidentin, als Maulwurf getötet werden können. Aber aus irgendwelchen Gründen distanziert man sich nur von ihr und sie muss sich beweisen, bewähren. Und das tut sie unter anderem, als nämlich einmal ein Filmteam kommt.
Genau, sie hat gemerkt, dass sie durch die Veröffentlichung der Tagebücher an Respekt und an Vertrauen von der FARC stark eingebüßt hat. Und als dann ein Jorge Botero, der besagte Journalist, der auch das Buch über sie geschrieben, der war komplett besessen von dieser Tanja Niemeyer, von der er gehört hat. Und er wollte sie unbedingt treffen und sie interviewen. Und Tanja war mittlerweile, ja, wie gesagt, 3 Jahre lang hatte man nichts von ihr gehört. Und er war der Einzige, der es geschafft hat, an sie ranzukommen. Und es gibt dieses Interview, was alles verändern soll in Tanjas Leben, wo er sie hinsetzt, sie aufnimmt und sagt, jetzt hör mal zu, die Welt geht davon aus, dass du hier bestraft wurdest und gegen deinen Willen festgesetzt wirst.
Ja. Und dann gibt es dieses sagenumwobene Video, da sitzt sie also unfassbar stolz in Uniform mit ihrer Kalaschnikow unterm Arm im Dschungel und wirkt total entschieden, hat so ein kämpferisches Lächeln und macht wirklich der kolumbianischen Regierung, die FARC bekämpft, eine konfrontative Kampfansage, wie sie konfrontativer eigentlich nicht hätte sein können.
Lo que yo le quiero decir al mundo es es esto, que yo soy guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que yo seguiré siendo guerrillera hasta vencer o hasta morir. Y el gobierno colombiano todavía creen y tratan de divulgar que yo estoy aquí secuestrada, pues yo diría que vengan también, que vengan a rescatarme. Y nosotros lo recibimos acá. Con acá, con punto 50, con minas, con morteros, con de todo. Con mucho gusto lo recibimos.
Was sagt sie da?
Sie macht eine klare Ansage und eine Warnung. Sie sagt, ich bin nach wie vor und überzeugte Guerillera. Und ich werde es bleiben, bis ich sterbe. Und dann sagt sie diesen einen Satz, der ihr Leben verändern wird. Und zwar, wenn ihr nach wie vor glaubt, ihr kolumbianische Regierung, dass ich hier gegen meinen Willen festgehalten werde, dann kommt her, um mich zu retten. Und wir werden euch gebührend empfangen, und zwar mit Kalaschnikows, mit Minen und Raketen und allem, was dazu gehört, werden wir euch empfangen.
Mit Freuden.
Mit Freuden. Einfach.
Und dadurch ändert sich ja wirklich das Bild in der Weltöffentlichkeit. Sie wird wirklich von 0 auf 100 vom naiven Mädchen, das gerettet werden muss, zur kaltblütigen Terroristin. Das kommt, weil sie, also sie wird überhaupt nur da entdeckt, weil sie bei der Entführung von 3 Amerikanern nachweislich als Übersetzerin involviert war. Und das bringt sie letzten Endes sogar auf die Interpol-Liste. Also es wird jetzt wirklich nach ihr weltweit gesucht. Jetzt kursieren diese unterschiedlichsten Bilder von ihr. Einerseits die Frau, die ihren Idealen folgt, andererseits das ja vielleicht naive Mädchen, das ihre Entscheidung bereut, dann das Bild der kämpferischen Terroristin. Wie war denn dein Eindruck von ihr?
Mein Eindruck war, dass alle diese 3 Bilder irgendwie stimmen. Aber mein Haupteindruck war, und es ist ja dann 7 Jahre nachdem das besagte Interview ausgestrahlt wurde, wo sie der kolumbianischen Regierung diese Drohung sozusagen ins Gesicht schreit. Da waren die Friedensverhandlungen vorbei, da wurde sie nach Kuba ja eingeladen als Teil der Delegation. Dann ist sie zurückgekommen nach Kolumbien und die FARC wurde aufgelöst und sie stand vor dem Scherbenhaufen letztendlich ihrer politischen Karriere, weil der Frieden zwar geschlossen, aber der Frieden ist brüchig. Und sie war da und war nach wie vor auf der Suche. Sie stand immer noch auf der Interpol-Liste. Sie kann das Land nicht verlassen. Und ich habe mit Tanja eine Frau gesehen, die, wie man sich vorstellen kann, einen unglaublichen Willen hat, eine Dickköpfigkeit. Und das gehört viel dazu, zu sagen, ich gehe in ein Land und riskiere mein Leben für ein Land, was nicht mein eigenes Land ist. Und dann aber doch sich eingestehen zu müssen, dass all das irgendwie für die Katz war. Weil das Land ist nach wie vor eines der ungerechtesten Länder. Himmelschreiende Unterschied zwischen Arm und Reich. Und jetzt sitzt sie da. Sie war eine Frau, die sehr gelitten hat, was die Medien angeht. Gerade die holländischen Medien hatten ihr Übel zugesetzt und vor allem auch ihrer Familie. Es gab diese wochenlang Journalisten vom Haus ihrer Eltern, die jedes einzelne Statement irgendwie gerungen haben. Der Vater ist depressiv geworden, die Mutter hat gelitten, weil sie ja nicht wusste, ob sie noch lebt oder nicht. Und das hat dazu geführt, dass sie sehr misstrauisch ist, allen Journalisten gegenüber und auch mir.
Aber diesen Teil zum Beispiel hast du ja auch ganz bewusst ausgespart, dass dieses, wie es der Familie zu Hause ging und was das eigentlich noch alles für Folgen für dieses Umfeld hatte. Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, A, warum erzählst du das nicht? Und B, warum hat sich eigentlich Tanja darauf eingelassen, auf diesen Film? Wie hat sie sich selbst wohl erzählen lassen wollen?
Als Dokumentarfilmer ist meine größte Aufgabe, Vertrauen aufzubauen, um jemanden das Gefühl zu geben, dass man sich öffnen kann. Bei Tanja war es schwer. Und ich glaube, für mich sind klare rote Linien, wenn ich merke, dass ich jemanden verliere, weil dass ich einen Schritt zu weit gehe. Und das ist immer dieses dünne Eis, ja, mit dem man sich bewegt. Die Eltern waren so traumatisiert, und ich habe es oft versucht, dass ich wollte sie interviewen. Ich glaube, ich fand diese Beziehung zwischen der Mutter und Tanja auch eine der spannendsten in dem Film, weil ich glaube, das ist das, was Tanja immer, wo ich sie weich gesehen habe, ich wollte nicht die politische Tanja kennenlernen, ich wollte die Tanja kennenlernen, die ich in den Tagebüchern gelesen habe, wo sie verwundbar ist, wo sie zweifelt, wo sie weich ist. Und Tanja nach wie vor war diese harte Hülle und deswegen hört man sie in meinem Film auch in drei verschiedenen Sprachen, weil ich immer auf der Suche war, welche der Version von Tanja ist die,
sehr kunstvoll,
wo ich rangehe.
Ja, sehr, sehr schlüssig. Ich muss zugeben, dass ich genau mitgehe bei deinem Eindruck, dass dieses Verhältnis ein extrem spannendes ist. Es gibt eine Stelle, da reist diese Mutter, die wir als sehr burschikose, sehr taffe, sehr klare, wenig sentimentale Frau erleben, nach Kolumbien und will selber nach ihrer Tochter suchen. Und es gibt eine Ansprache an die FARC. Also sie ruft richtig gehend dazu auf, dass ihre Tochter sich einfach stellen soll, rauskommen soll aus dem Dschungel und ihr würde nichts geschehen. Und da sagt sie diesen einen Satz zwischen lauter anderen Sätzen, die sehr, sehr sachlich und klar sind. Warum sollen wir noch weiterleben, wenn es dich nicht mehr gibt? Und das haut einen echt aus den Puschen. Das ist ein Satz, der mich sagenhaft beeindruckt hat. Und allein für diesen Satz lohnt es sich schon, diesen sehr, sehr starken Dokumentarfilm zu sehen. Marcel, nochmal zurück zur Geschichte. Also 2012, fast 50 Jahre, nachdem der Bürgerkrieg aufgebrandet ist und fast 10 Jahre, nachdem sich Tanja den Rebellen angeschlossen hat, beschließt also die FARC, in Friedensverhandlungen mit der kolumbianischen Regierung einzutreten. Und eine der Verhandlungsführerinnen, du hast es schon gesagt, ist Tanja.
They were not going to defeat us, because it's very difficult to defeat a guerrilla army. But we were not going to defeat them either. I came to realize that nor the FARC nor the government was going to win the war. Then it's time to make peace. It's time to make peace.
Also sie sagt, an dieser Stelle war man an einem Punkt angekommen, wo wirklich weder die FARC hätte gewinnen können, noch die Regierung. Also wo es so eine Art Kräftegleichgewicht gab. Und das war der Punkt, da musste man einfach sagen, okay, dann hier wird es keine Klärung auf diese Weise geben. Machen wir also Frieden, ne? Also das ist jetzt Zeit für Frieden. Das hat mich also auch wirklich mehr als verblüfft. Von einer Frau, die sich vorher ganz bewusst für den bewaffneten Widerstand, für den bewaffneten Kampf ausspricht, die sagt, NGOs und dieses ganze Friedens, ja, das ist nicht effektiv, damit kommt man auch nicht weiter. Und jetzt an dieser Stelle, da muss man einfach mal sagen, jetzt ist es Zeit für Frieden. Also unterm Strich, das ist doch einfach nur, weil klar war, die FARC wird hier nicht gewinnen, oder?
Ja, die FARC, gerade mit dem Eintritt der Amerikaner in den Konflikt, wurde in diesen 10 Jahren, wo Tanja dabei im Dschungel war, wurde sehr hart zugesetzt. Und ich glaube, Tanja kam zu diesem Schluss, und nicht nur Tanja, sondern die FARC im Allgemeinen, sie merkten, sie werden verlieren. Mit den Amerikanern hat es die kolumbianische Regierung geschafft gehabt, einen FARC-Führer nach dem anderen zu liquidieren. Und glaube, der große Unterschied, womit die kolumbianische Regierung es geschafft hat, ist, sie von einer Befreiungsorganisation hin zum Narkoterrorismus zu
das
erklären.
Narrativ sozusagen
das Narrativ zu ändern. Und das ist im Zuge vom 11. September, wo man den Krieg gegen internationalen Terrorismus erklärt hatte, hat die Sache komplett verändert. Und das war halt der Moment, als Tanja in den Dschungel kam, und sie hat wirklich den schlimmsten Teil dieser Kriegshandlung miterlebt. Und das muss man sich vorstellen. Im Dschungel zu sein für 10 Jahre hört sich erstmal auch abenteuerlich und romantisch an, aber da willst du nicht sein.
Nein. Das ist und das macht dunkel. Der Film auch sehr, sehr klar. Also du hast auch tolle Aufnahmen, wo ich mich natürlich auch noch gerne länger mit dir jetzt unterhalten hätte, wie das alles zusammengekommen ist, wo du das alles her hast, wie man also auch wirklich sieht, wie diese Rebellendörfer aus der Luft beschossen werden mit Bomben. Also es ist wirklich gruselig, sich vorzustellen, dass man da unten irgendwo sitzt. Wie hat denn Tanja in der Zeit, also du hast sie ja eben auch kennengelernt im Rahmen dieser Verhandlungen. Wie hast du sie da erlebt? Also war sie da die reuige, die also auch der Gewalt abschwören wollte, oder wie hast du sie da wahrgenommen?
Ich glaube, ihr wurde schon ziemlich schnell klar, dass sie auch von der FARC benutzt wurde als das Aushängeschild der internationalen Kämpferin. Und sie musste auch in diese Rolle hineinwachsen. Die Friedensverhandlungen, die währten fast 1,5 Jahre. Insofern hatte sie auch Zeit, sich da hineinzuwachsen. Aber ich glaube, die Zweifel, die sie damals schon hatte, die wurden dann größer. So eine Friedensverhandlung ist zwar natürlich eine unglaublich grandiose Möglichkeit, politische Erfahrungen zu machen, und zwar eben nicht mit der Waffe in der Hand, sondern im Dialog. Das hat ihr gefallen. Ich glaube, sie glaubt jetzt schon mehr an internationale Organisationen. Sie studiert das jetzt gerade auch, internationale Politik in Kolumbien. Aber diese engen Regeln und sozusagen die Sprecherin für die FARC zu werden, damit war sie nicht immer einverstanden, und es hat Ecken und Kanten gehabt. Mhm.
Tatsächlich wird also im November 2016 eine Einigung erreicht. Der Friedensvertrag wird unterzeichnet. In der Folge laufen Wiedereingliederungsprogramme für ehemalige FARC-Mitglieder. Die Waffen werden abgegeben. Also es gibt eine ganz tolles letztes Bild in deinem Film. Eine riesige Waffensammlung ist dieses letzte Bild. Du hast schon so ein bisschen erzählt, wie es für Tanja weitergeht. Sie guckt auf jeden Fall mit gemischten Gefühlen zurück auf diese Zeit.
Should I have done something else? Would my life have been more worthy if I hadn't joined the FARC? It was not an adventure. It was a political conviction. It was something I dreamt of and something I wanted to achieve. To change the structures of this country. And it didn't happen. And that's difficult. That's difficult to process. That's difficult to assimilate. It was like we didn't do anything during all those years, you know?
Ja, das ist also schon auch ein sehr bitteres Fazit, dass sich eigentlich durch diese Kämpfe auch überhaupt gar nichts verbessert hat nach all den Jahren. Wie denkst du, hat ihr eigentlich dieser Film gefallen? Hat sie mal mit dir darüber gesprochen?
Ja, es gab verschiedene Versionen. Ich glaube, wir sind irgendwann an einer Version angekommen, mit der sie leben kann. Und mittlerweile, vor allem weil sie hat, man hört im Hintergrund bei der letzten Einspieler, dass jemand tippt, sie hat, als ich sie gefilmt habe, war sie gerade dabei, ihr eigenes ihre eigene Autobiografie zu schreiben. Ah. Und die kam zusammen mit dem Film raus. Beides hat in Holland dazu geführt, dass sie, glaube ich, ihr Ansehen, ihre Reputation retten konnte, und sie wurde eingeladen über Zoom, sie kann das Land nach wie vor nicht verlassen, zu vielen Talkshows, und sie hat das Gefühl, glaube ich, dass sie jetzt selber Stellung nehmen konnte zu all dem, was man über sie erzählt hat, und dass sie jetzt die Möglichkeit hatte, sich zu erklären, zu beschreiben, dass sie nicht weder die Naive noch die Terroristin ist, und insofern hat sie Frieden geschlossen, glaube ich, mit dem Film und auch mit der Entscheidung, dass sie sich darauf eingelassen hat. Interessanterweise ist sie aber jetzt nach wie vor in Kolumbien, lebt in zurückgezogen mit ihrem Mann. Sie hat einen Farc-Guerillero geheiratet und ihrem Hund in einem kleinen Vorort einer kolumbianischen Stadt und ist letztendlich dort, wo sie vor 20 Jahren holländische Variante geflohen ist. Und das ist etwas, was sie selber auch schmunzelnd anerkennt. Ein großer Umweg, um genau da anzukommen, wo sie eigentlich nicht sein wollte.
Das ist wirklich Ironie der Geschichte. Man muss aber auch dazu sagen, sie darf eben nach wie vor nicht ausreisen, weil sie immer noch auf dieser Fahndungsliste von Interpol steht und wahrscheinlich auch bis auf Weiteres stehen bleiben wird, ne?
Absolut.
Mhm. Also ein wirklich hochinteressanter, sehr, sehr vielschichtiger Dokumentarfilm von Marcel Mettel-Siefen, Tanja, Tagebuch einer Guerillera. Im Moment auch nachzusehen in der ARD-Mediathek und auch zu streamen auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei Plus Eins.
Danke dir.
Das war's für heute von uns in der anderen Plus 1 Folge. Da lernen Sie diesmal Valentin Rion kennen, Performer, Kultur- und Bildungsaktivist. Ein sehr charismatischer, sehr talentierter Mensch, der sich Gedanken darüber macht, wie wir besser miteinander leben können.
Es geht einerseits um lebenslanges Lernen und um Otherness, also die Erfahrung, ein anderer zu sein, geandert zu werden. Und das ist eine Erfahrung, die wir alle haben. Und bei manchen ist sie sehr viel stärker und bringt auch mehr Leidensdruck mit sich oder ist sehr viel ungerechter, also wenn du schwarz bist in Deutschland. Aber auch der stereotype sehr maskuline Mann, der auf der guten Seite der Privilegien steht, der macht ja auch Erfahrungen, dass er vielleicht sich gar nicht so sehr erlauben kann zu weinen oder wie sieht es bei ihm aus mit Tanzen. So, und darum geht es im Kern, das als eigentlich als eine Stärke zu sehen und als das Potenzial, miteinander zu lernen und eigentlich zu wachsen. Und wir gehen auch davon aus, dass eigentlich nur so Gesellschaft funktionieren kann.
Die Plus-1-Ausgabe mit Valentin Rion hören Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie fleißig Kommentare dalassen, wenn es Ihnen gefallen hat. Schreiben Sie uns unbedingt auch Ihr Feedback, Ihre Eindrücke, Ihre Ideen an plus1@deutschlandradio.de. Plus1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Redaktion hatte Emily Ulbricht, Studiotechnik Jan Fraune, Produktion Nikolas Hansen. Ich bin Gesa Ufer. Machen Sie es gut.